Guten Abend, 10 nach 6, hier ist RBB 888. Heute ist der 9. November, ein besonderer Tag der deutschen Geschichte. Darüber haben wir ja schon berichtet. Ja, Friede zwischen den Weltreligionen. Ich glaube, das ist das, was sich die meisten wünschen. Aber es funktioniert nicht immer. Jetzt haben wir gerade wieder islamistische Anschläge erlebt. Darüber rede ich jetzt mit einem Vertreter der Werteinitiative Jüdisch-Deutsche Position. Da gibt es ein neues Papier, Bedrohung für jüdisches Leben und Gefahren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und ich rede darüber mit Dr. Elio Adler. Guten Tag, Herr Dr. Adler.
Guten Tag.
Jetzt haben wir wieder schreckliche islamistische Anschläge erlebt. Im Grunde passiert danach immer etwas Ähnliches, finde ich. Wir sagen, das ist schrecklich. Das sind meist Einzelfälle. Dann wollen wir ein bisschen besser hingucken. Und dann geht es immer irgendwie ein bisschen von vorne los. Wie ist es für Sie?
Ich sehe das sehr ähnlich und deshalb hat unser Verein, die Werteinitiative, auch nach den Anschlägen, nicht wegen der Anschläge, aber im zufälligen zeitlichen Zusammenhang mit den Anschlägen, ein Positionspapier herausgebracht. In diesem Positionspapier geben wir ganz konkrete Punkte an, 12 Punkte, was wir empfehlen, was Politik und Gesellschaft tun müssten, um mit dieser islamistischen Gefahr, die immer stärker wird, die immer aggressiver wird, umzugehen und eben nicht nur es bei Worthülsen zu belassen.
Dann wollen wir auch natürlich ganz konkret werden im Rahmen unseres Gesprächs. Eins würde ich gerne vorwegnehmen mit Ihnen. Klar ist es sehr, sehr wichtig zu unterscheiden zwischen den Menschen einer Glaubensgemeinschaft und zwischen radikalen Menschen. Das ist ja nicht dasselbe. Das fällt manchen schwer. Also was würden Sie empfehlen? Wie machen wir das?
Es ist eigentlich simpel. Islam ist eine Religion, Islam ist eine Weltanschauung und es gibt Menschen, die diese Religion sehr, sehr radikal interpretieren, die jeglichen historischen Kontext, in dem historische Texte geschrieben worden sind, negieren und sie eins zu eins nach heute transportieren. Und das sind Menschen, die einem säkularen Rechtsstaat gegenüber skeptisch sind, die Gleichberechtigung nicht akzeptieren, religiöse Freiheiten, sexuelle Selbstbestimmung, diese Dinge, das sind die Islamisten, das sind Extremisten. Mhm. Alle anderen Muslime, alle normalen, gläubigen Muslime, die ihre Religion respektieren und achten, aber verstehen, dass es ein aufgeklärtes Verständnis heutzutage gibt von Religion, das sind völlig unproblematische Menschen, herzlichst willkommen und eng mit und bei uns.
Ja, Ausrufungszeichen, jawohl. Ihrem Papier habe ich entnommen, Ihre These lautet, Islamismus fängt früher an, also früher als wir es wahrnehmen. Sexuelle Orientierung wird den Menschen nicht freigestellt, Glaubensfreiheit gibt es nicht. Also Sie sagen im Grunde, wir sind mit den Extremisten zu liberal?
Extremisten kommen nicht aus dem Nichts und gehen nicht ins Nichts. Extremisten wachsen auf einem Nährboden. Und der Nährboden von in Europa zu finden, auch in Deutschland zu finden, Islamismus, ist, dass die Gesellschaft hier kein Verständnis davon hat, wie es eigentlich losgeht. Darum sind wir erstaunt, wenn irgendwelche jungen Männer plötzlich zu Terroristen geworden sind. Es gab keine Vorzeichen, ja, die haben vorher nicht irgendwelche Waffenbaupläne studiert, aber bewegten sich in der Regel entweder real in einem Netz oder eben virtuell in einem Netz, welches sie ideologisch vorbereitet hat. Mhm. Islamismus geht ganz klar zwei Wege. Es gibt einmal den Weg des Dschihadismus, also den Weg der Terroristen, die Gewalt zur Erreichung ihrer Ziele als Mittel sehen. Aber Islamismus ist genauso ein legalistischer Islamismus, der sogenannte politische Islam, der zwar mit Anzug und Krawatte daherkommt, aber letztendlich dieselben Ziele hat, der nur die Mittel der Demokratie und einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft benutzt, um seine eigene Agenda voranzubringen.
Was aus Ihrer Sicht wäre denn sinnvoll, dass wir früher einsteigen, genauer hingucken?
Wir müssen denen das Wasser abgraben, die den Nährboden bereiten, auf dem Islamisten gedeihen können. Nährboden bereiten einige Organisationen, die im islamistischen Umfeld aktiv sind und auch der Staat und die Gesellschaft, die diese Organisationen, statt sie zu meiden, versuchen zu integrieren und im Dialog aufzuwerten.
Mhm. Fühlen Sie sich eigentlich als Mensch jüdischen Glaubens, fühlen Sie sich alleine gelassen, fühlen Sie sich bedroht?
Da gibt es zwei Aspekte. Als Jüdinnen und Juden fühlen wir uns erstens konkret bedroht. Das ist ja nicht nur ein Gefühl, das ist ja Realität, was wir beinahe wöchentlich erleben, seien es kleine, in Anführungszeichen, antisemitische Anfeindungen auf der Straße oder eben gewalttätige Angriffe, die passieren. Aber wir fühlen uns auch einfach als Teil einer freien Gesellschaft bedroht, weil wir sehen, dass diese freie Gesellschaft überhaupt nicht wehrhaft ist, keine wehrhafte Demokratie ist, die versteht, wie sie ihre eigenen Werte verteidigt und aus welcher Ecke die Angriffe kommen.
Lassen Sie uns mal bei der Wehrhaftigkeit bleiben. Also, Sie fordern, mache ich jetzt mal daraus, Sie können mich gerne korrigieren, mehr Wehrhaftigkeit. Was sollten wir denn tun?
Also ein Beispiel, ich hatte es eben schon angedeutet, ist der Umgang mit einigen Organisationen. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, Paradebeispiel in Hamburg gibt es das IZH, das Islamische Zentrum Hamburg. Eine Moschee, ein Gemeindezentrum, welches direkt der iranischen Staatsführung untersteht, welches das schiitische Gedankengut nach iranischem Vorbild 1:1 proklamiert und versucht umzusetzen. Und wie das iranische Regime funktioniert, sehen wir alle in den Nachrichten, was mit Frauen passiert, was mit sexuellen Minderheiten passiert, was mit Andersdenkenden passiert, nämlich die werden quasi vernichtet, bedroht, unterdrückt, Katastrophe. Das heißt, dieses IZH sitzt in Hamburg und ist Teil der Schura, eines Zusammenschlusses, wo das Land Hamburg versucht, die muslimischen Stimmen Hamburgs zu bündeln, Religionsunterricht zu organisieren und im Austausch zu sein.
Das heißt, die Politiker sind zu naiv, heißt das im Grunde.
Die Politiker glauben, dass man Extremisten durch Involvierung und Einbindung irgendwie deradikalisieren kann. Und in Wahrheit ist das Gegenteil der Fall. Das legitimiert diese Leute, das wertet sie auf, nach außen hin und in die eigenen Reihen hin. Ein zweites Beispiel wäre der sehr intransparente Zentralrat der Muslime, der immer in erster Reihe irgendwo erscheint, der einen sehr zentral klingenden Namen hat, in Wahrheit aber nur eine verschwindende Minderheit der Muslime in Deutschland repräsentiert, der so intransparent ist, dass er seine Mitgliedsorganisation nicht mal online hat. Und in der Zeit, als sie noch online waren, vor einigen Jahren, da waren muslimbruderschaftsnahe Organisationen, die vom Verfassungsschutz als solche auch bezeichnet worden sind, und zwar als deutsche Ableger der Muslimbruderschaft Mitglied. Es war das IZH Mitglied, es war ATIP Mitglied, eine türkische Rechtsextremistenorganisation, also Grauen Wölfe sind das, was eben dazu beiträgt, dass der Zentralrat eben auch eigentlich kein Partner sein sollte, solange solche Organisationen darin Mitglied sind. In Wahrheit sitzt er aber in der ersten Reihe auf allen Veranstaltungen und wird als wichtiger Ansprechpartner gehandelt.
Herr Masiek vom Zentralrat der Muslime war ja auch schon mein Gast hier in dieser Sendung. Ja, also Vorwürfe gegenüber diesem Zentralrat, und wir haben uns überlegt, dass natürlich auch diese Seite dann zu Wort kommen muss. Der Generalsekretär des Zentralrats der Muslime dann dazu und zu anderen aktuellen Themen am Mittwoch hier bei mir in der Sendung. Woher aus Ihrer Sicht, Herr Adler, kommt diese politische Naivität, die Sie meinen?
Diese Naivität ist eine gutgläubige Naivität. Es ist ein Menschenbild dahinter, was davon ausgeht, dass alle Menschen so ticken wie wir und dass alle den Code von Freiheit gleich verstehen, nämlich Freiheit als eine Stärke der Gesellschaft. Mhm. In Wahrheit sind Menschen, die anders sozialisiert sind, die anders ticken, die hierarchischer ticken, die werden Freiheit als Schwäche verstehen und werden diese Schwäche für sich und ihre eigenen Vorhaben ausnutzen.
Mir leuchtet das Problem ein. Also ich verstehe, was Sie sagen wollen, und vielen anderen geht das bestimmt auch so. Konkretes Beispiel, und das finde ich ist eine wirklich schwierige Frage. Also wir gehen an die Berliner Schulen. Nach dem Mord an dem Lehrer, der die Mohammed-Karikaturen seinen Schülern gezeigt hat, sollte es eine Schweigeminute geben zu Ehren dieses Lehrers. Es gab eine muslimische Schülerin, von der habe ich gelesen, sie hat gesagt, ich habe teilgenommen, auch wenn ich das mit den Karikaturen nicht richtig fand. Allerdings gab es auch einige muslimische Schüler, die das eben verächtlich gemacht haben. Andere Lehrer, die gesagt haben, ich will das mit meinen Schülern gar nicht machen, weil ich Angst habe, die stören das. Wie gehen wir mit dieser schwierigen Situation um?
Das ist natürlich eine sehr schwere Frage, weil da kommen zusammen Versäumnisse von jahrelang fehlerhafter Integrationspolitik, auch Versäumnisse in der Frage Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen. Wie gehen wir mit überhaupt nicht nur islamistischen Dingen, auch rechtsextremen Aussagen um, denen wir begegnen, oder antisemitischen Aussagen, denen wir begegnen? Und es kommt eben das fehlende Allgemeinverständnis der Gesellschaft dazu, was ist eigentlich Mitte, was ist eigentlich eine freie demokratische Gesellschaft. Also es ist quasi eher ein Vakuum statt Inhalt. Es ist nicht ein Bewusstsein dafür, wie treten wir dafür ein. Also bei Umweltschutz hat jeder ein Gefühl dafür, was das eigentlich heißt, und wird wahrscheinlich auch reagieren, wenn er irgendwas Dramatisches sieht. Aber bei Demokratieverteidigung ist dieses intuitive Reagieren deutlich schwieriger. Wir glauben, dass solche Sachen eben über viele Jahre eigentlich nur geheilt werden können. Und bis diese Heilung in vielen Jahren passiert, ist eigentlich in jedem Bundesland Fachgruppen geben müsste, wie schnelle Eingreiftruppen, übertrieben gesagt, die, wenn es Brennpunkte gibt, wo sowas auftritt, wo Probleme offensichtlich sind, an Schulen gehen können und dort über pädagogische Workshops oder im Unterricht, also nicht außerhalb der Unterrichtszeit, sondern im Unterricht, einige Stunden bekommen und versuchen, mit den Jugendlichen zu arbeiten mhm. und ihnen klarzumachen, was gerade passiert ist.
Ich hatte vor einer Weile einen Imam und einen Rabbiner zusammen hier, die auch zusammen in Berlin an die Schulen gehen und sich teilweise zusammen beschimpfen lassen und auch ganz schlichte Fragen beantworten. Ach, ihr sollt auch keine Schweine essen, so, ach, wir haben Gemeinsamkeiten. Ich fand das von dem, was die beiden erzählt haben, erstmal sehr kraftvoll. Das ist natürlich nur ein erster Schritt, aber geht das in die richtige Richtung?
Das Bild, das ein Imam und ein Rabbiner oder Rabbinerin in Schulen gehen, ist wunderbar und schön und ist bestimmt auch für die Kinder, die das erleben, bereichernd. Es gibt nur einen ganz kleinen Beigeschmack, der das Ganze nicht kaputt macht, aber den man zumindest im Kopf haben sollte und auf der Zunge spüren sollte. Muslime und Juden haben kein bilaterales Problem. Es gibt keine muslimischen Schüler, die von jüdischen Schülern drangsaliert werden. Es gibt keine Muslime, die auf offener Straße von jüdischen Menschen angegriffen werden, weil die Muslime als Muslime erkennbar sind. Das ist andersrum aber sehr wohl der Fall. Ich möchte damit nicht uns jüdische Menschen aus der Pflicht nehmen, etwas für Dialog, Deradikalisierung, Deeskalation zu tun. Im Gegenteil, sehr gerne und die ausgestreckte Hand ist auf jeden Fall da. Aber ich möchte klar formulieren, es ist kein bilaterales Problem, es ist kein Problem, was beide Seiten in gleicher Weise betrifft, sondern es ist eine relativ klare, nein, eine sehr klare Täter-Opfer-Situation. Und da können natürlich Täter und Opfer sich treffen, die können gemeinsam vor Dritten auftreten, um zu zeigen, guck mal, man kann reden miteinander, aber bitte mit diesem Framing, wie ich es gerade gesagt habe.
Dr. Elio Adler, die Werteinitiative Jüdisch-Deutsche Position. Wenn Sie eine Weile zuhören, dann haben Sie gehört, dass Herr Dr. Adler auch gesagt hat, er findet, dass in nicht allen Bereichen der Zentralrat der Muslime der richtige Ansprechpartner ist. Und ja, weil wir eine Sendung sind, in der alle Wort zu Wort kommen, habe ich dann heute nochmal mit dem Zentralrat der Muslime gesprochen. Die kommen dann am Mittwoch bei mir zu Wort. Sie werden sich dazu äußern und auch etwas zu der Problematik sagen, also muslimische Schüler, die an dieser Gedenkminute nicht teilhaben wollten. All das besprechen wir dann am Mittwoch.
100% Berlin. RBB 888.